Anfang Juni haben wir uns im Rahmen eines Workshop-Wochenendes in der Domäne Hildesheim mit unseren Gästinnen getroffen, um uns als Litradio zu fragen, wie es weitergehen kann mit uns als studentischer Plattform, die ungewöhnliche, aufregende oder einfach allgemein begeisternde Literatur hörbar machen will. Ich konnte deswegen mit Rasha Hayat sprechen. Sie ist Romanautorin, Übersetzerin und Literaturaktivistin, außerdem für den sehr guten Literaturpodcast Vampire verantwortlich, über dessen Entstehung wir gesprochen haben, außerdem über Snobs im Literaturhaus, warum man nicht nach Berlin ziehen sollte, Jane Austen, sowie einige weitere Themen. Viel Spaß beim Hören. Rasha Hayat, wunderschön, dass du hier bist.
Hallo, guten Morgen, ich freue mich hier zu sein.
Du bist Autorin, Podcasterin, Übersetzerin. Habe ich irgendwas vergessen? Gibt es da noch mehr?
Ich unterrichte auch ab und zu. Ich bin auch Dozentin, aber hin und wieder.
Aber dich kenne ich vor allem wegen deinem Podcast, von dem ich Fan bin.
Cool.
Vampire, der Podcast über Frauen, die schreiben. Ich glaube, so ist die Logline.
Genau so.
Ich mag die sehr gerne, weil die ist sehr präzise. So. Es ist halt immer das, worum es geht. Ich habe da gar keinen Überblick. Wie hat das eigentlich angefangen?
Das ist ein Pandemie-Baby und zwar eins, was wirklich aus Langeweile entstanden ist, weil in der Pandemie, wir erinnern uns, im letzten Leben, hatten wir nicht mehr die Möglichkeit, uns miteinander zusammenzusetzen und so zu reden, wie wir jetzt reden, über eine Zigarette und einen Kaffee. Und ich habe das sehr, sehr, sehr vermisst und habe dann in der Zeit viel natürlich mit Freundinnen, also befreundeten Autorinnen, auch telefoniert und wir haben geredet. Und in einem Anfall von Größenwahn hat dann eine befreundete Autorin gesagt, boah, unsere Gespräche sind so gut, die müssen wir aufzeichnen. Und da habe ich gedacht so, coole Idee, lass doch mal machen. Und dann habe ich mir zwei YouTube-Tutorials reingezogen, wie man Podcasts produziert. Und dann fing das so, hab ich mir das selber beigebracht. Und ja, beim Spülen hatte ich den grandiosen Einfall des Namens, Vampire. Und so ist das einfach losgegangen. Dann hat sich das so nach und nach entwickelt mit dem Konzept. Ich habe immer eine Autorin, eine Schriftstellerin zu Gast, die wiederum die Aufgabe dann von mir bekommt, sie möchte dann ihre, ich nenne das immer, weibliches schreibendes Vorbild mitbringt oder eine Autorin, die ihr viel bedeutet. Und diese Entscheidung liegt 1:1 nur bei der Gästin. Ich habe da nichts mit zu tun. Und dann sagt sie mir das vorher und dann muss ich mich vorbereiten. Und dann reden wir darüber. Und so ist das so ganz langsam dann, hat sich das entwickelt.
Ist das dann, also zum Beispiel, ich erinnere mich an die Jane Austen-Folge. So, wo ja schon beide länger vorher Fans wart, so. Aber über die ich auch gerne gleich nochmal kurz reden würde. Aber hast du da schon manchmal, kamen die dann manchmal da auch schon mit Sachen an, mit denen du gar nicht gerechnet hättest oder sowas?
Ja, total. Also es ist immer sehr, sehr überraschend. Also es gab zum Beispiel Sandra Hoffmann, die dann gerne über Friederike Mayröcker reden wollte. Natürlich kenne ich Friederike Mayröcker, aber das ist natürlich ein Gesamtwerk, was dann so in der Stadtbücherei, also ich hole mir die Bücher immer aus der Stadtbücherei, wenn sie dann irgendwie da sind. Das sind dann gleich so 6 Regalmeter. Und ich hatte mit Mayröcker wenig bis keine Berührung vorher. Also da dann halt sich vorzubereiten, ist dann schon auch ein bisschen anstrengend, aber es hat Spaß gemacht. Dann gibt es manchmal Autorinnen, von denen ich noch nie was gehört habe. Also es war jetzt gerade, hatten wir Shehnaz Dost oder hatte ich Shehnaz Dost als Gästin, die türkische Autorin Leyla Erbil mitgebracht hat, von der hatte ich noch nie was gehört. Da gibt es auch nur ein Buch im Deutschen zu lesen als deutsche Übersetzung. Das ist dann eben auch spannend, da irgendwie hinzukommen, dann auch, wenn halt sozusagen die Gästin das Original lesen kann, auch das ganze originale Werk lesen kann. Es gibt so Leute wie Dani Dröscher, die über Yoko Tawada gesprochen hat, was ich großartig fand, weil ich Yoko Tawada kannte, aber nie wirklich eingestiegen bin in das Werk und dann einfach so einen Grund hatte, da mal was zu lesen. Und das ist schon richtig, richtig toll. Und ja, so muss ich mich dann immer überraschen lassen.
So, also ihr stellt euch da ja dann auch immer so einer gewissen Herausforderung, sage ich mal. Oder ich denke auch sehr viel drüber nach. So, Literaturvermittlung ist ja irgendwie so eine große Frage. Hattest du von Anfang an sozusagen dieses Konzept, dass du so ganz bewusst gesagt hast, ich glaube in irgendeiner Folge meinst du auch so, wir machen hier einen Podcast für Nerds. So, also war das so von Anfang an die Idee oder hat sich das so entwickelt?
Nee, also es ist so, dass ich ich bin ja auch Autorin und ich bin viel auf Bühnen und so. Und ich habe ganz am Anfang, als ich anfing mit Lesungen mit meinem ersten Buch, hat mir ein sehr, sehr lieber Kollege, weil ich immer sehr aufgeregt war auf der Bühne und immer irgendwie, also ich wäre mal fast runtergefallen und vor lauter Aufregung und konnte das irgendwie gar nicht so verarbeiten, was ich da jetzt zu tun habe. Und hat mir ein sehr, sehr lieber Kollege den sehr guten Rat mitgegeben und gesagt, so Rascha, das ist deine Party, du kannst da machen, was du willst. Und das fand ich einen super Tipp, weil es mir einfach so ein bisschen den Freifahrtschein gegeben hat, ich bin jetzt halt so, wie ich bin. So, take it or leave it, ist egal. Ich muss hier nicht performen, ich muss nicht irgendwie den Kulturbetriebssprech adaptieren, worin ich sehr, sehr schlecht bin. Ich bin im Ruhrgebiet geboren, ich bin im Ruhrgebiet groß geworden. Ich kann nicht irgendwie so reden, als hätte ich irgendwie eine Enzyklopädie verschluckt. Ich bin aber trotzdem schlau, das ist natürlich das, was man irgendwie erstmal so zusammenbringen muss. Und ich bin halt ein totaler Nerd. Ich lese einfach irgendwie super viel, ich gucke total abseitige Sachen an Serien, ich lese abseitige Dinge, ich beschäftige mich mit irgendwie abseitigen Politik-Podcasts und so. Und ja, so treffen sich halt die Nerds. Und unter meinen befreundeten Autorinnen, ich merke ja dann, die meisten Autorinnen sind ja auch Nerds. Also, und wir werden halt auf den Bühnen nie zu unserem Nerdtum oder zu dem befragt, was wir lesen und was wir lieben, sondern wir müssen dann immer über unsere eigene Arbeit reden. Und ja, und dann habe ich gedacht, so, wir machen jetzt hier einfach so ein Space auf, tun so, als wäre es eine Star Wars Convention, nur mit Literatur.
Du hast halt gerade schon kurz angesprochen, du kommst nicht so klar auf diesen, ich glaube, Kulturbetriebssprech, ja. So hast du ungefähr genannt. Und ich würde mich, glaube ich, auch identifizieren als jemand, der darauf nicht so klarkommt. Und ich mache mir aber auch oft Gedanken darüber, so worauf ich da genau eigentlich nicht klarkomme. Oder beziehungsweise, wann fängt das an, dass wir halt irgendwie anfangen, über Literatur in irgendeiner unproduktiven Art und Weise zu sprechen. So.
Oh, das ist eine super gute Frage. Total schwer zu beantworten. Ich glaube, es hängt immer sehr stark davon ab, was ist das Format. Also wenn ich jetzt eben so drüber nachdenke, wenn ich auf einer Bühne bin oder so, ne, und zu meiner Arbeit befragt werde, dann geht es eigentlich fast nie um Literatur, was ich sehr, sehr schade finde. Dann sitze ich in einem Literaturhaus, was weiß ich, sag mal Literatur aus Wiesbaden, ja, und du hast dann da so einen vollen Raum und du liest aus deinem Text vor, aber es werden halt von der Moderation meistens Aspekte aus dem Text rausgenommen, die in irgendeiner Form eine gesellschaftliche oder denen eine gesellschaftliche Relevanz unterstellt wird. Oder sie suchen halt nach Antworten auf Fragen, die sie halt schon vorformuliert haben. Also bei mir in meinen Texten geht es ja oft um Rassismus, um Identität, um irgendwie alles, all things Ausländer, sage ich jetzt mal so. Und das ist natürlich dann gerade in so einem Literaturhaus Wiesbaden mit so White People immer so ein Lackmustest oder so ein Rorschach-Test fast. Ja, wie ist das denn mit den Ausländern? Sind die denn irgendwie müssten die sich nicht besser integrieren? Ich so, ich könnte da jetzt was zu sagen, aber ich bin noch keine Soziologin. Können wir nicht einfach irgendwie über die Poetik des Textes sprechen? Und ich glaube, das ist der Moment, wo es halt unproduktiv wird, wo Literatur instrumentalisiert wird, um über gesellschaftliche Themen zu argumentieren, zu sprechen und so und eben nicht über Sprache oder über halt, also natürlich ist Literatur auch oder Kunst im Allgemeinen, begreife ich als politischen Akt. Aber es gibt halt diese Tendenz im Kulturbetrieb, weil sie sich eben gerne auf die Fahne schreiben, dass sie was für die Menschheit tun, so, uns dann halt zu fragen. Wenn wir irgendwie über Rassismus schreiben, sollen wir beantworten, wie man Rassismus abschafft. Wenn eine Kollegin über Klima schreibt, dann soll sie jetzt bitte beantworten, wie wir das Klima retten können. Und so, ja, aber frag doch Wissenschaftler dazu, frag doch nicht uns. Und ich glaube, das ist der Moment, wo es unproduktiv wird, weil es eben nicht mehr um Literatur geht. So.
Ja, beziehungsweise ich hatte manchmal das Gefühl, wenn ich auf solchen Veranstaltungen war oder auch bei Filmen, hast du zufällig Die Saat des heiligen Feigenbaums gesehen?
Nee, noch nicht, aber würde ich gerne sehen, ja.
Ich fand den extrem, extrem gut.
Ja.
Aber als ich halt im Kino saß, also klar, es ist dunkel und du redest jetzt nicht mit den Leuten und so, ne? Deswegen ist es auch Spekulation. Aber irgendwann habe ich schon dieses Gefühl bekommen, und es kommt auch nicht von ungefähr. Der Film arbeitet auch teilweise mit so dokumentarischen Materialien oder so, aber es ist halt immer noch ein fiktiver Film, er erzählt eine fiktive Geschichte so. Und ich habe irgendwie an den Reaktionen des Publikums öfter das Gefühl gehabt, so, die schauen das im Prinzip wie eine Doku. Also das, was du halt meinst, so, ja, wir laden euch jetzt hier ein, so, damit ihr uns mal erzählt, wie es so
bei euch läuft.
Ja, ja, genau so. Also es ist genau das. Also ich habe, aber das ist ja eben auch was, was ja durch sozusagen diese Strukturen ja auch kreiert wird. Also es ist so ein, ich habe ganz oft das Gefühl, wir als Autorinnen nehmen das zu selten selbst in die Hand. Wenn ich dann bei Kolleginnen auf Lesungen bin oder so, weil man immer sehr gezwungen ist, sozusagen in ein Format reinzukommen. Wie gesagt, sie haben alle ihre Fragen und ihre Gedanken und ihre Ideen schon vorformuliert und das Publikum erwartet genau das. Also, und du bist eigentlich so ein austauschbare Schachfigur oder wie so ein austauschbares Puppet, was jetzt beantworten soll, was die irgendwie sich jetzt denken. Und mir macht das inzwischen, also ich habe inzwischen relativ viel Erfahrung, was so solche Situationen angeht. Mir macht das wahnsinnig Spaß. Irgendwie, ich weiß ganz genau, was für Fragen kommen und ich weiß genau, was sie hören wollen. Und dann beantworte ich es aber eben nicht so, wie sie es hören wollen. Und dann zu sehen, was passiert, das ist dann, da wird es dann halt spannend. So, wenn du dann, also wenn du souveräne ModeratorInnen hast, die das dann aufnehmen können und damit dann was anderes anfangen können, das ist natürlich super. Aber mehr als oft passiert es halt wirklich, dass die wirklich versuchen, dich wieder zurückzudrängen und dass das Publikum dann auch enttäuscht ist, wenn du dann was anderes erzählst. Und genauso, was du sagst, sie kommen halt dann irgendwie, anstatt halt ja eine Doku zu sehen oder so, kommen die ins Literaturhaus, weil da jetzt irgendwas von Rassismus steht im Programm. Ich denke so, ah ja, dann muss ich jetzt nicht selber nach Neukölln, sondern ich kann mir mal so einen Ausländer in einer für mich freundlichen Umgebung angucken und dabei noch einen Aperol Spritz trinken. So. Und danach kann ich mich gut fühlen, weil ich habe ja irgendwie mich ein bisschen weitergebildet. Und das finde ich halt richtig, richtig anstrengend und schwierig und eben überhaupt nicht literarisch. Also ja, und da wird es dann halt unproduktiv.
Ich frage mich das generell oft, weil du meintest, die Leute kommen da mit einer klaren Erwartung hin. Und gerade bei Lesungen frage ich mich das generell oft so, was erwartet ihr euch hier eigentlich? Weil ich finde das Publikum bei Lesungen sehr oft so passiv bis zu einem Grad, wo es halt eigentlich schon fast wie so eine Parodie wirkt. So.
Weil es ist einfach so, Loriot hat in diesem Krawel-Krawel-Ding einfach alles gesagt. Das ist einfach, von wann ist das? Von irgendwie ist
so 88
oder irgendwie 90 oder so. Ja. Das Ding ist irgendwie fast 40 Jahre alt und es hat sich seitdem nichts geändert. Das ist einfach genau so.
Ja. Aber, ich hab's wieso? Aber wieso ist das so? Weißt du, also das ist doch frustrierend. Also es ist okay, dass es halt nicht ein Punkkonzert ist und dass die Leute sich jetzt nicht anfangen zu prügeln oder sowas. So wäre schön, ja. Aber ich sehe schon ein, dass das nicht passiert. Aber so ein bisschen mehr. So ein bisschen mehr.
Ich glaube, wiederum hat es was mit Strukturen zu tun. Du hast halt einfach so ein alteingesessenes Literaturhaus, was halt irgendwie ein gewisses Prestige hat, was ein gewisses Publikum anzieht, die wiederum irgendwie das Geld haben, weil sie vielleicht dann da auch im Förderverein sind und eben sich halt, die haben auch die Kohle, ne? Die haben die Kohle, um die 12 Euro Eintrittsgeld zu bezahlen, um noch irgendwie für 25 Euro das Buch mitzunehmen, um sich dann irgendwie noch für 10 Euro zwei Wein zu kaufen an dem Abend. Das ist halt, da gehen ja auch 50 Euro drauf. Ne? Die musst du auch haben, um irgendwie da mal so einen schönen Abend dir zu machen. Und das heißt, du hast natürlich irgendwie eine Umgebung geschaffen, die ausschließlich für sehr privilegierte Menschen funktioniert. Und die wiederum sind oft einer älteren Generation angehörig, die auch dann eben eine bestimmte Sozialisation, einen bestimmten Bildungsweg hinter sich haben. Für die ist halt so ein, also es sind ja auch selten selbst literarisch ja irgendwie vorgebildete Menschen, die in den Lesungen sind, sondern es sind ja auch dann irgendwie der Herr Anwalt mit seiner Gattin, der Herr Kardiologe mit seiner Gattin oder die, ne, so. Das ist ja so das Standardpublikum. Und das heißt, die haben so eine bestimmte Erwartung, es gibt so eine bestimmte, es ist, ja, es bedeutet etwas, wenn du in ein Symphoniekonzert oder ins Literaturhaus gehst, das macht dich zu was Besserem. So, und deswegen darfst du auch erwarten, dass da jetzt genau das passiert, wofür du bezahlt hast. Und solange diese Strukturen nicht aufgelöst werden, dass wir das barrierefreier machen, dass halt auch Menschen, die sich eben nicht, also die sich auch unwohl fühlen in diesen Bereichen, also so ging es mir ja ganz lange, ne? Ich komme eben nicht aus einer Akademikerfamilie, ich komme aus einer kleinen Stadt im Ruhrgebiet, so, ich bin in den 90ern aufgewachsen, also hatte überhaupt gar keine Vorstellung von irgendeiner Art von Kulturbetrieb und ich fand das sehr lange extrem intimidating. Und ich fühle mich immer noch nicht 100% wohl in diesen Umgebungen. Und solange wir halt nicht irgendwie eine Umgebung schaffen können, in der sich mehr Leute willkommen und wohl und eingeladen fühlen, auch zu partizipieren, sowohl finanziell als auch intellektuell, wird das so bleiben. Aber das Problem ist ja, die Leute werden ja wegsterben. Also den Theatern, den Literaturhäusern, sterben die Abonnenten weg. So. Und das kommt aber nicht nach. Beziehungsweise was danach kommt, ist ja genau nur das Gleiche in Jünger. Und wenn da nicht halt so flächendeckend mehr daran gearbeitet wird, dass wir Räume schaffen können, in denen andere Menschen sich irgendwie eingeladen fühlen, ja, aber das ist unsere Aufgabe, glaube ich.
Ich habe das vorhin halt aber auch so diese Passivität im Publikum, ich habe das auch schon bei Veranstaltungen beobachtet, die halt irgendwie eintrittfrei sind und das Bier kostet 2 Euro und es sind so, der Altersschnitt ist so irgendwie so 22 oder okay, so.
Spannend.
Und trotzdem ist es dann halt einfach immer noch sehr, sehr still und sehr, sehr ruhig. Und ich hatte hier letztes Semester ein Blogseminar mit der Chris Möller, der Literaturveranstalterin aus Berlin. Und die meinte irgendwann, das fand ich sehr gut, so es ist halt irgendwie immer so diese Andacht.
So, Leute
kommen dahin so und es hat sowas quasi, ich will nicht sagen religiöses, aber es hat halt irgendwie sowas komisch Unterwürfiges. So, und da haben wir irgendwie viel drüber gesprochen, wie man es halt irgendwie so schafft, so, dass es halt keine Andacht ist, sondern eine Art Austausch. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Ich denke nur gerade zum Beispiel auch, dass ja gerade Literatur als solches und das Lesen als solches ist ja ohnehin eine extrem ruhige Tätigkeit.
Ja.
Also ich lese am liebsten in genau so einer Umgebung hier. Ne? Also wir sitzen hier so in der Nähe von so einer grünen Wiese, wo es still ist und die Vögel zwitschern und so. Und eben nicht da, wo es halt laut ist oder wo ich irgendwie viele Menschen um mich rum habe. Oder also ich kann auch sehr, sehr wenig anfangen mit zum Beispiel so vielen Online-Formaten, die dann irgendwie über Video laufen, wo alles halt so laut schallert und so und du immer das Gefühl hast, es geht halt nur darum, das Cover zu zeigen und alles ist schneller, lauter so. Lesen ist ja auch irgendwie was Andächtiges. Sich konzentrieren und nachdenken und auch mal innehalten, Pause machen und so. Und deswegen finde ich das eigentlich nicht schlecht, auch so eine Veranstaltung dann so zu haben, dass Leute zuhören. Es ist natürlich schön, wenn man einen Raum schaffen kann, wo sich anschließend oder so auch ausgetauscht wird. Aber ich finde es jetzt per se nicht schlecht, wenn auch mal Ruhe ist. So, weißt du?
Ja, naja, und also ich finde auch generell Lesungen sind ein sehr schwieriges Format einfach.
Voll.
Aus genau den Gründen, die du gerade geschildert hast. So, weil wenn ich sozusagen, also wenn ich ein Buch lesen will, so, dann setze ich mich halt zu Hause hin und lese halt ein Buch. Und das habe ich mich auch schon oft gefragt, so was kann sozusagen, ja, warum geht man auf Lesungen?
Voll, das frage ich mich jedes Mal, wenn ich selber eine Lesung habe. Dann frage ich so, warum seid ihr hier? Ja. Es ist halt irgendwie, wie gesagt, ne, es ist halt so ein etabliertes Kulturformat, was ja, sich halt irgendwie so gehalten hat aus mir persönlich unerfindlichen Gründen. Vor allem auch, weil, und das ist ja auch ein bisschen eine Ungerechtigkeit uns AutorInnen gegenüber, nicht jeder hat ja das Talent zum Entertainer oder zur Entertainerin und nicht jeder liest gut vor. Also ich war auch schon wirklich in vielen Lesungen, die eine extrem qualvolle Erfahrung waren, weil die Leute einfach nicht gut vorlesen können, weil sie zu leise sind oder zu in sich gekehrt. Und da können die ja überhaupt nichts für. Es ist ja auch nicht ihr Job. Ja? Also es ist wirklich nicht ihr Job, irgendwie auch noch den Entertainer zu machen. Und nicht jeder ist so begnadet wie Sascha Stanisic. Wenn du einfach da hinstellen kannst, dann kannst du einen Euro reinwerfen und dann kannst du dich 2 Stunden zurücklehnen. So, ne? Und das muss man ja auch haben und können und wissen. Und ich fand früher zum Beispiel, also als ich noch nicht so viel Erfahrung hatte, ich fand das extrem anstrengend, irgendwie dann da zu sitzen und Leuten was vorzulesen, auch weil ich das extrem geübt habe, weil es auch nicht so was ist, was mir so natürlich kommt. Also ich finde auch Literaturveranstaltungen könnte man so grundsätzlich mal so überdenken, wie man irgendwie Literatur vermittelt im öffentlichen Raum. Und ja, ich glaube tatsächlich, der Weg ist da, das, was ich gerade angesprochen habe, nämlich die Literatur wegzuholen von dem didaktischen Anspruch oder der didaktischen Erwartung oder so, sondern es wirklich irgendwie zu schaffen, dass wir eine Lesung machen und dann aber ein Austausch, also ein bisschen wie unsere Podcasts auch, irgendwie zu sagen so, hey, das ist ein Text, der bedeutet mir so viel, weil. Und diese Sätze finde ich so großartig, weil. Und ich habe diesen Text gelesen und danach habe ich diesen Text irgendwie selber geschrieben, so. Also, dass man halt auch eben sieht, was sich aus Literatur, aus Kunst irgendwie ergeben kann, so. Und ja, sich einfach auf die Bühne setzen, was vorlesen lassen, I don't get it either, was soll ich sagen?
Ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht und ich glaube so, was mich daran halt anzieht oder was ich halt so bei guten Lesungen so von anderen oder die ich selber gemacht habe, so, also im besten Fall, so dieses Gefühl, was du halt allein zu Hause in deinem Sessel hast, so wenn du da sitzt und es macht halt auf einmal so Boom in deinem Kopf, so, und es ist halt ganz still und du sitzt halt einfach nur mit einem Buch, ja. So, ne? Und wenn du das dann halt irgendwie so siehst, dass das halt irgendwie mehrere Leute gleichzeitig haben und ich glaube, das ist halt das Abgefahrene. Und ich glaube, dafür braucht man halt Lesungen und so, also klar, viele kommen halt so, weil sie halt irgendwie so Gesamtausgabe Goethe im Regal stehen haben, die ja, sie genau. Nie gelesen haben und so, ne, das ist völlig klar, das ist halt auch einfach viel Habitus und bürgerlicher Dünkel und Abfuck und so weiter und so fort. aber ich glaube schon, dass viele auch einfach kommen, so, weil sie das halt auch wollen, so, und weil sie das halt auch suchen und weil das vielleicht dann doch am Ende etwas ist, was dir so andere Formen von, ich nenne es jetzt ganz breit, Unterhaltung halt nicht vermitteln. So, dieser geteilte Gedanke.
Das wäre total schön, wenn das so ist, aber auch da wiederum, ne, es hängt ja alles total von der Umgebung und eben es hängt ja an so vielen Faktoren, ne? Also wenn ich da, wie gesagt, ich war in wirklich vielen Lesungen, wo ich dann am Ende gedacht habe, so, oh mein Gott, ich kann nie wieder was von diesem Autor, von dieser Autorin lesen, weil jetzt werde ich immer diese grauenvolle Stimme im Kopf haben. Ja? Und das ist ja auch völlig, wie gesagt, völlig valid. Vielleicht macht ihm das auch keinen Spaß, da zu sitzen. Und dann kann ich ja vielleicht beim Lesen irgendwie dieses Erlebnis gehabt haben, dass ich dachte, ich saß zu Hause, habe gelesen, dachte so, wow, krass. Und dann sitzt der vor mir und liest es vor und ich denke so, oh mein Gott, ich habe noch nie einen schlimmeren Text in meinem Leben gehört. Und es wäre ja total schön, wenn es denn so ist, dass Leute dieses gemeinsame Erlebnis irgendwie haben. So, also das würde ich mir total wünschen. Ich habe immer den Anspruch, so wenn ich Lesungen mache, denke ich halt, ja, mein Anspruch ist jetzt halt, dass hier Leute rausgehen und einen schönen Abend hatten und nicht irgendwie sich ärgern und sich denken, so wäre ich doch mal zu Hause geblieben und hätte Netflix geguckt. Ja. Also ich muss das dann schon auch respektieren, dass sie eben kommen, das Geld ausgeben, dass sie sich für Bücher interessieren, dass sie noch ein Buch kaufen und dass sie irgendwie neugierig sind. So. Und das schulde ich denen schon auch. Irgendwie, dass sie sich da, aber ich möchte auch, dass sie was mitnehmen. Also ich werde jetzt auch nicht da diese Erwartungen nur erfüllen, sondern ich werde denen schon auch versuchen mitzugeben, was ich gerne mitgeben möchte, aber halt auf eine Art, dass sie sich nicht angegriffen fühlen oder so. Oder vielleicht nur ein bisschen. Ein bisschen muss ich sie immer angreifen.
Ja. So, nochmal zum Thema, wann das so anfängt mit dem, oder wie ich das nenne, falschem Sprechen über Literatur oder unproduktivem Sprechen. Ich weiß nicht, wie das bei dir in der Schule war.
Ach. War es bei irgendwem in der Schule gut? I don't know.
So, also ich habe zum Beispiel so eine Anekdote im Kopf. Ich glaube, da war ich 15, 16 oder so. Und da ging es gerade um Kurzgeschichten. So, ne? Und es ging darum, so, ja, schreib mal alle in so eine Kurzgeschichte. Und ich habe da gerade ziemlich viel Philip K. Dick gelesen. Und das ist ja alles, also das ist ja alles super psychedelisch und wirr so. und ich habe halt irgendwie so irgendwas super psychedelisches und wirres geschrieben, wo sich halt irgendwie like die Realität auflöst oder so. Es war wahrscheinlich einfach sehr wirr. Aber naja, ich habe was versucht so, ne? Und das kam dann halt zurück mit so dem Kommentar, so ja, Kurzgeschichten beschäftigen sich immer mit einer alltäglichen Begebenheit. Ja. Das ist falsch. Ja. So, das musst du jetzt nochmal machen. Und irgendwie, ja, keine Ahnung, ich habe das halt weggesteckt. So, ich habe halt auch einmal das Glück, dass ich so, meine Mutter, mein Vater, so, die haben mir immer Bücher empfohlen und Bücher gegeben. So, und also, und die haben mir dann halt auch gesagt, nachdem ich ihnen das zu Hause erzählt habe, so, ja, was labert die für eine Scheiße?
Richtig so, gut von deinen Eltern.
So, aber ich glaube sozusagen, wenn du halt einmal so diese Unterstützung zum Beispiel nicht hast, so, und du hast nur diese Lehrerperson, die dir halt so die ganze Zeit so sagt, das und das ist falsch, das und das ist richtig, so, dann ist es ja kein Wunder, dass dich Bücher nicht interessieren.
Total,
so.
Absolut, bin ich voll bei dir. Also geht mir genauso. Ich hatte einen sehr guten Deutschlehrer, das muss ich schon sagen, in der Schule, der auch wirklich sehr eingegangen ist auf uns. Ich habe auch ein NRW-Abi gemacht, das heißt, das war auch alles ein bisschen flexibler als jetzt irgendwie, also wir hatten auch so Lehrplanflexibilität, dass wir auch des Öfteren abstimmen konnten, welche, also aus Vorschlägen halt vom Deutschlehrer, was wir irgendwie lesen wollen. Aber also dir wird natürlich irgendwie auch, und ich glaube ehrlich gesagt, im Studium noch schlimmer als in der Schule, wird dir natürlich irgendwie so der Zugang zu Literatur komplett verbaut mit diesem irgendwie richtig falsch, Gedichtanalyse, was will uns der Autor damit sagen? Also halt so der Zugang, dass du halt selber denkst und irgendwie eine also emotionale und intellektuelle Verbindung mit dir selber herstellen kannst, mit dem Text, was da ist, oder gar was mit der Sprache, das wird ja total irgendwie zugebaut. Again, ich will es jetzt nicht so total runter machen, weil es immer auf die Lehrperson ankommt. Es gibt mit Sicherheit auch richtig gute Lehrpersonen, die das irgendwie ja den SchülerInnen anders vermitteln können.
Nee, klar, also ne? Aber, so diese Idee von richtig und falsch, ja, die kommt ja im Endeffekt aus dem Curriculum. Ja. So, das sind ja nur die Leute, die das umsetzen.
Ja, ja,
und so.
Genau. Ja. Also ich meine, wenn du eine gute Lehrperson hast, die wird dir schon auch vermitteln, dass das also ja, dass das nicht der Sinn der Sache ist. Ne? Jetzt bei einem Gedicht irgendwie, wenn du da drin was anderes siehst, als dass der Herbst den Tod bedeutet, dann ist das auch eine valide Idee. So, das sollte dir jeder Lehrer, jede Lehrerin ja irgendwie so mitgeben können. Aber ja, also Deutschunterricht, I don't know. Also der ist bestimmt nicht daran schuld, dass ich Schriftstellerin geworden bin.
Uns rennt hier ein bisschen die Zeit davon, deswegen meine Jane Austen-Frage, die ich noch stellen würde.
Bitte.
In der Folge, in der ihr, glaube ich, dann auch über Stolz und Vorteil redet, so du sagst an einer Stelle, das ist perfekt geplottet.
Ja.
So, und ich glaube, du sagst es sogar zweimal.
Es ist
so,
auch perfekt geplottet.
Es ist perfekt geplottet. Ja. Und dann bleibt diese Aussage so im Raum stehen, so, und ihr seid beide so, ja, ja, natürlich, natürlich, natürlich. Und ich habe es mir dann auch nochmal gekauft und ich habe es gelesen. Ich hatte großen Spaß dran so und ich wollte aber trotzdem nochmal nachfragen, inwiefern ist es perfekt geplottet?
Findest du nicht, dass es perfekt geplottet ist?
Ja, also ich hatte halt ein bisschen von vornherein das Problem damit, so ich habe den Film halt gesehen.
Okay,
so,
du wusstest,
ne?
Worum es geht.
Ich wusste halt, okay. Ich habe halt geahnt, dass Elizabeth und Mr. Darcy vielleicht doch am Ende so ihre Konflikte überwinden werden und so weiter und so fort. Aber ich meine, so lange Zeit passiert ja eigentlich, ich glaube, das sagt ihr auch, es passiert nicht viel, außer dass sich so Frauen gegenseitig besuchen, so, weißt du? Also,
aber es ist ja die perfekte Parabel auf heute. Es gibt doch auch dieses Meme irgendwie, deswegen ist Jane Austen noch so aktuell, weil sie irgendwie den Horror von Mansplaining und von irgendwie unerwarteten Besuchen schon erfasst hat. So. Es ist perfekt geplottet, weil es genau wie du sagst, also es hat halt, es fängt mit einem. Erstens sind die Charaktere sehr gut. Das, finde ich, gehört immer zu einem guten Plot dazu. Weil du hast sehr schnell, sehr dreidimensionale Charaktere, die dir sofort von der Seite entgegenspringen, die eine sehr distinguierte Art haben zu sprechen. Du kannst sie sofort unterscheiden. Also das, finde ich, ist schon mal der erste Punkt von einem guten Plot. Du hast gute Charaktere. Gute Charaktere bedeuten, dass sie eine Handlungsdynamik sehr gut vorantreiben können. So. Du hast zwei relativ distinguierte Konflikte, die aber auch genau zeitlich richtig auseinandergesetzt sind, dass du dich gerade nicht langweilst, dass du jetzt irgendwie denkst, boah, wann geht's denn jetzt endlich weiter, sondern es passiert was, es kommt ein Wendepunkt, dann passiert wieder links, dann passiert wieder was und es passiert ein Wendepunkt. Also der Ganze, das ist richtig gut gepaced und das Einzige, was ich sagen würde, ist, dass es am Ende relativ schnell geht. Also da könnte man vielleicht sagen, das hätte man vielleicht noch ein bisschen irgendwie anders irgendwie aufbauen können, aber ich möchte auf Stolz und Vorurteil, auf Pride and Prejudice, will ich jetzt echt nicht schütten, weil ich liebe dieses es ist einfach unglaublich lustig und das macht Spaß und was soll ich sagen, I love it. Ich kuratiere übrigens den Jane Austen Geburtstag Ende diesen Jahres, da freue ich mich sehr drauf, am Hamburger Literaturhaus. Wer kommen möchte, kommt vorbei.
Wann wird passieren?
Am 16. Dezember im Hamburger Literaturhaus und was genau passiert, weiß ich noch nicht. Also ich habe schon so ein paar Ideen, aber ich sag mal so, wir werden nicht einfach nur Jane Austen Texte vorlesen. Ich werde mir da schon was einfallen lassen, was ihr auch gerecht wird, damit wir auch viel lachen können. Ja, da freue ich mich drauf.
Rasha Hayat, vielen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön, hat mich gefreut.